Herr Vater, bitte die Kutsche anhalten. Ich will mit an den Hof des Herzogs. Bitte, Vater, halte die Pferde an.
Dem Vater, Friseur und Chirurg im Dienste des Herzogs und gerade ziemlich in Eile, bleibt also nichts anderes übrig, als seinen ausgebüxten Sohn Georg Friedrich mitzunehmen. Der führt etwas im Schilde, das ahnt der Vater. Zu Hause bei Familie Händel ist alles, was mit Musik zu tun hat, strengstens verboten. Und wenn der kleine Georg nicht heimlich auf dem Dachboden ein Klavichord versteckt hätte, das ist ein ganz besonders leises Klavier, dann gäbe es im ganzen Haus kein Instrument. Auf diesem Klavichord spielt er, so oft er kann, und natürlich, ohne dass es die Eltern wissen. Aber was nutzt das schönste Spiel, wenn es niemand hört? Also muss Georg unbedingt mit an den Hof und diesem Herzog vorspielen. Der ist ein totaler Musikliebhaber. Und was für ein Glück für den jungen Händel. Der Herzog ist begeistert von ihm. Er befiehlt dem Vater, sofort einen guten Musiklehrer für dieses außergewöhnliche Talent zu suchen. Als der Vater zu bedenken gibt, man könne doch mit Musik kein Geld verdienen, füllt der Herzog die Taschen des Jungen großzügig mit Münzen. Nun, einen Befehl muss man befolgen. Also bekommt Händel Unterricht. Er lernt wie der Teufel. Geige, Oboe, Orgel, Klavichord, Komposition – und wird für ein Jahr Domorganist in Halle. Aber wie ödet ihn die Arbeit in der Kirche an? Immer dasselbe Programm abspulen. Also zieht der wissensdurstige Händel nach Hamburg. Dort zeigt man etwas ganz Neumodisches aus Italien, genannt Oper. Händel, gerade mal 19 Jahre alt und ziemlich übermütig, beschließt, diese Hamburger Oper am Gänsemarkt zu erobern. Zunächst allerdings interessiert sich keiner für den Musiklehrer und Geiger im Orchestergraben namens Händel. Bis er dann seine erste Oper auf die Bühne bringen darf: Almira. Ein sensationeller Erfolg für Händel. Und weil die nächsten Opern eher eine Pleite sind, Händel aber Misserfolg nicht ausstehen kann, packt er seine Koffer und zieht vom Norden in den Süden, nach Italien. Florenz, Rom, Neapel, Venedig. Wie ein Vagabund zieht Händel durch die Städte, genießt die Einladungen in Adelshäusern, das warme Klima, das üppige Essen. Ja, Händel hat immer Hunger. Es spricht sich schnell unter den Fürsten, Herzögen und sogar Königen herum, dass Händel großartige, melodienreiche und witzige Musik schreibt. Darum bekommt Händel von verschiedenen Herrschern verlockende Angebote. Das heißt Arbeit, einen Platz zum Wohnen und Geld. Händel freut das zwar, aber irgendwie hat er auch keine Lust, an einem Fürstenhof zu hocken und dort zu komponieren. Händel will nicht einem einzigen Herrn dienen, er will lieber frei sein. Und diese Freiheit findet er in London, wo es nicht nur ein Opernhaus, nein, gleich zwei gibt. Dabei kann er kein Wort Englisch. Macht nichts. Auch das lernt Händel in Windeseile. Rinaldo heißt sein erster Hit in London. Mit echten Spatzen auf der Bühne, mit Feuerwerk, einem fliegenden Wagen, Donner und Blitz. Solch einen Rabatz lieben die Londoner. Und beim zufriedenen Geschäftsmann Händel klingelt es nun ordentlich in der Kasse. Wie schade, dass sein Vater nicht mehr erleben durfte, wie gut man als Musiker verdienen kann. Könige, antike Götter, Feldherren, verführerische Damen, boshafte Zauberinnen und sogar römische Kaiser kommen in seinen Stücken vor. Und doch kommt allmählich Unmut auf beim Londoner Publikum. Manch einer gähnt während einer Händel-Oper. Über Jahre hat Händel sie verwöhnt. Jetzt gelüstet den Gelangweilten nach Neuem. Und das fällt Händel auch prompt ein. Er schreibt Oratorien, also Stücke für Orchester, Chor und Solisten, zu Themen aus der Bibel. Und wieder hat Händel, inzwischen schon ein alter Mann, den Dreh raus und begeistert mit seiner Musik das Londoner Publikum. Sein berühmtestes Oratorium, den Messias, komponiert er in Irland. Den Halleluja-Chor daraus konnten damals bestimmt sogar die Spatzen auf den Dächern pfeifen. Langsam, ganz langsam verlassen nun Händel die Kräfte. Er wird krank und er verliert sein Augenlicht. Wenige Tage bevor er stirbt, dirigiert er noch einmal, völlig blind, seinen Messias in London.